Heute Abend lesen wir weiter in Hebräer 10, die Verse 32 bis 35 unter dem Thema Denkt an die Gnade in Christus. Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es also geht. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Nachdem wir also betrachtet haben, dass die Entscheidung sehr wichtig ist, ein Entweder-Oder, entweder Christus oder außerhalb von Christus dem Gericht anheimfallen, so wird jetzt die Aufforderung gegeben, ihr habt euch doch entschieden, darum bleibt fest an dem Herrn, lasst euch durch nichts beirren. Wichtig ist aber, sich immer wieder daran zu erinnern, wovon man erlöst ist. Ein gewisser Rückblick ist gestattet, ja sogar empfohlen und geboten, nämlich dahingehend zu erkennen, wozu ich erlöst worden bin, nämlich durch das Blut des Lammes und zum Dienst vor dem lebendigen Gott, dass ich hineingehen darf in das Allerheiligste, dass ich Gott dienen darf, direkt, ohne Furcht, ohne Angst, ohne geurteilt und verurteilt zu werden. Die Gemeinde Jesu weltweit muss also, um beständig und treu in dem Bekenntnis zur Gnade Gottes in Jesus Christus zu bleiben, an das Fundament und die Anfänge des Glaubens denken. Oftmals, meine Frau und ich, unterhalten uns auch über die Anfänge unseres Glaubens. Wie wunderbar der Herr uns geführt hat, welche gravierenden Veränderungen er in unserem Leben vollzogen hat, wie er alles auf den Kopf gestellt hat bei uns. Was uns lieb war, das hat er uns weggenommen. Was uns unbekannt war, hat er uns gegeben. Er hat unser Leben revolutioniert und wir schauen immer dankbar zurück und fragen uns dann, sind wir noch in derselben Dankbarkeit wie am ersten Tag? Wir lesen auch in der Offenbarung im Blick auf die Gemeinde zu Ephesus. Da wird eine Frage ja gestellt, beziehungsweise eine Feststellung damit verbunden, dass die Gemeinde nach wie vor immer fleißiger wurde. Ist ja auch gut so. Wurde immer fleißiger. Aber während ihres Fleißes für Jesus vergaßen sie, wer sie gewesen sind. Und woran konnte man das dann sehen? Es steht dort in der Offenbarung, sie haben die erste brennende Liebe verlassen. Ein dankbarer Mensch, der wird diese brennende Liebe im Herzen haben zu seinem Heiland. Und wenn die Dankbarkeit schwindet und man vergisst, wofür man dankbar sein sollte, geht auch die Liebe zurück. Man wird wieder selbstständig, eigenständig. Und es ist notwendig, um gerade in Zeiten großer Anfechtung, und wir leben ja in der Endzeit, wo die Anfechtung auch zunehmen werden. Der Herr Jesus hat ja einmal gesagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt wäre, würde niemand darin selig werden können. So schlimm wird das. Da braucht es die Erinnerung daran, wovon wir erlöst sind. Damit wir wieder zurückkehren in die erste Liebe. Damit wir wieder in die erste Verbindlichkeit mit Jesus zurückkehren. Ich kann mich noch so gut entsinnen, wir brauchten niemand in dieser ersten Liebe. Niemand. Wir brauchten das Verständnis von keinem Menschen. Sondern wir wussten uns verstanden von Jesus. Das genügte uns einfach. Darin waren wir so glücklich. auch wenn uns vielleicht Berufskollegen abgelehnt haben, haben uns lächerlich gemacht, haben uns auf der Straße stehen lassen, für dumm verkauft, haben gesagt, ihr seid doch bekloppt. Oder ein Studienkollegen, Kommilitone, der mitten auf der Straße, der Wilmersdorfer Straße, mir dann sagte, weißt du, ich habe jetzt die Bibel gelesen und jetzt habe ich ein Recht, sie zu kritisieren, weil ich sie gelesen habe. Was du da machst, das ist Nonsens. Und er schrie mich auf der Straße an und ließ mich stehen. Aber wir waren nicht mehr abhängig davon. Denn wir waren selig in Jesus, das genügte uns. Erste Liebe. Und dann in den späteren Zeiten beobachtet man sich manchmal. Ach, dann sucht man die Zuwendung von anderen Menschen. Das ist dann plötzlich so wichtig geworden. Warum denn? Warum ist das wichtig geworden? Ach, weil man nicht mehr in der tiefen, engen Verbindung zu Jesus allein stand. Der Rückblick in die ersten Tage ist oft sehr wichtig. Da wollten wir die ganze Welt bekehren. Und heute sind wir zufrieden, wenn wir für den Nachbarn allein beten dürfen. Die übrige Welt liegt uns gar nicht mehr so brennend auf der Seele. Wir haben unseren Angehörigen, Verwandten viele Briefe geschrieben, Literatur geschickt. Natürlich merkten wir eines Tages, wir dürfen sie nicht überhäufen. Aber es war uns ein Herzensanliegen. Sie sollen Jesus kennenlernen. Wir sind glücklich mit ihm. Wer ihn hat, hat alles. Verstehen wir? Da sollte auch hier diese Gemeinde aus Juden und Heiden, aber vornehmlich hier im Hebräerbrief aus Juden, wieder zurückkehren. Gedenkt daran, was Gott in Jesus für euch getan hat. In den Anfängen, war es denn da nicht so, was ihr da alles erduldet habt um Jesu willen, ist euch gar nicht zurückgegangen. Man hat euch die Güter geklaut. Man hat euch beschimpft. Das habt ihr freudig alles erduldet. Wie sieht es heute aus, wenn euch jemand beschimpft? So könnte ja der Schreiber gefragt haben durch den Heiligen Geist. Heute steigt er auf die Barrikaden. Heute seid ihr verletzt. Heute verschließt ihr euch und geht in den Schmollwinkel zurück. War das damals so, als ihr Jesus kennenlernte? Nein. Habt ihr alles ertragen? Und ihr habt gesehen sogar, dass es anderen auch so ging. Und ihr hattet Mitleid mit ihnen, ja, aber ihr habt sie sogar getröstet. Wir sollen nicht vergessen, wer und wo wir ohne Jesus waren. Das ist der Motor, uns lebendig zu halten. Das ist auch der Motor in uns, die Tugenden Gottes aufzurichten. Dann bleibt man nämlich demütig. Dann fährt man nicht so schnell her mit seinen Erkenntnissen. Wenn man weiß, wer man gewesen ist, dann ist man ganz klein mit Hut und dankbar, dass Gott einen überhaupt angenommen hat. Er hätte ja mit einer Handbewegung sagen können, weg Wolfgang, du interessierst mich gar nicht. Er hätte in Odem wegziehen können, wäre ich zusammengefallen wie Asche. Daran denken, dass er das nicht getan hat, sondern vielmehr gesagt hat, ich habe dich hier und hier geliebt, komm her. Ich habe alles für dich getan, dass du gerettet wirst. Ich habe deine Sünden mit ans Kreuz genommen. Ich habe für dich geblutet, habe mich schlagen lassen, anspucken lassen, verlästern lassen. Habe ich alles für dich getan. Und du hast es ja nicht verdient, aber aus Gnaden schenke ich dir die Erlösung. Der Apostel Petrus ging auch auf dieses Thema ein. Im 2. Petrus 1 lesen wir Folgendes. Dass wir in diesem Glauben, dass wir die Erlösung gar nicht verdient haben, aber trotzdem geschenkt bekommen haben, festbleiben sollen. Ich lese dort Vers 8 und 9 zunächst. Denn wo solches reichlich bei euch ist, in den Versen vorher heißt es Erkenntnis, Mäßigkeit, Tugend, ja, brüderliche Liebe, allgemeine Liebe, Wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wer aber das nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst der Reinigung seiner vorigen Sünden. Der vergisst, wer er gewesen ist. Der vergisst, wovon er überhaupt gereinigt und erlöst worden ist. Es ist also wichtig, diesen Rückblick mal zu tun. Einfach mal darüber nachzudenken, wo war ich denn, bevor Jesus in mein Leben treten konnte? Ein verlorener Sünder, ein verlogenes Subjekt, ein Versager vor Gott in allen Dingen, einer, der anderen Böses tat, der nur an sich dachte, ein Egozentriker, der nach Erfolg Ausschau hielt, der sich profilieren wollte in dieser Welt, der andere nicht gelten lassen wollte, der neidisch war auf das, was andere hatte, der großspurig war vor anderen und vieles andere mehr. Da könnten wir ja eine ganze Latte aufzählen. Nicht vergessen der Reinigung der vorigen Sünden. Wir sollen aber zugleich auch nicht vergessen die große Gnade, die wir durch Jesus Christus empfangen haben, was uns alles geschenkt war. Darum heißt es hier in Vers 10 und 11 weiter, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Überhaupt nicht straucheln, sondern immer festbleiben, ja? Und also, wenn ihr das tut, also das befestigt, wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Da wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zum Allerheiligsten. Ihr werdet überschüttet werden, wenn ihr nicht vergesst, wovon ihr gereinigt worden seid. Das sollte auch den Hebräern hier gesagt werden. Wenn ihr nicht vergesst, welches Opfer Gott gebracht hat, extra für euch, damit ihr leben könnt, und welches Resultat aus diesem Opfer entstanden ist, dass ihr direkt zu Gott gehen dürft. Wenn ihr das nicht vergesst, dann werdet ihr reichlich beschenkt werden, egal welche Zeiten auf euch zukommen, egal welche Drangsale da sind, die Geschenke Gottes versiegen dann nicht. Die Kraft wird immer so sein, wie sie nötig gebraucht wird für jeden Tag und für jede Zeit. Gleich was passiert. Tot waren wir in der Sünde, trotz des Gesetzes. So hätte den Hebräern gesagt werden können, schaut, ihr habt das Gesetz gehabt, ihr habt den Gottesdienst gehabt, aber vergesst nicht, ihr wart trotzdem tot. Trotz der Opfer, die ihr jeden Tag gebracht habt, trotz der Gebote vom Sinai, die ihr kanntet und versuchtet zu halten, wart ihr tot. Tot in Sünde. Vergesst es nicht. Frei wurdet ihr aber zum Leben durch Jesus Christus, die Gabe Gottes. Lesen wir dazu nochmal in Römer 6, wo wir ja auch schon etliche Verse gelesen haben. In Römer 6, ab Vers 20. Wo der Apostel Paulus in diesem Kontext dazu schreibt, denn da ihr der Sünde Knechte wart, da wart ihr ja frei von der Gerechtigkeit, also die war nicht vorhanden, ihr wart ja Knechte der Sünde. Was hattet ihr zu der Zeit für Frucht? Schaut nach, wie sah die Frucht aus, als ihr frei von der Gerechtigkeit Gottes wart? Sie sah so aus, jetzt geht es weiter, welcher ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende, und so müssen wir sagen, das Ende dieser Frucht, ist der Tod. Wenn ihr Rückschau haltet, wisst ihr, dass ihr euch eigentlich schämt über dem, was ihr zuvor gemacht habt. Denn ihr wusstet genau, jetzt im Rückblick wisst ihr es noch besser, dass darauf der Tod stand. Die Frucht eures Lebens zuvor war mit Todesgeruch umgeben. Erinnert euch daran. Vers 22, jetzt kommt das Schöne. Nun aber, seid ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden. Da habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Und das Ende dieser Frucht? Das Ende aber das ewige Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das sollen wir also immer wieder auch im Gedächtnis zulassen, was wir für ein Leben führten, was das Resultat dieses Lebens war, nämlich der Tod, und dass wir uns eigentlich schämen heute, wenn wir daran denken, was wir alles gemacht haben. Und zugleich sollen wir uns freuen darüber, dass der Herr nicht uns da drin gelassen hat, sondern er hat uns beschenkt aus Gnade, vergeben, hat uns ein Leben gegeben, was andere Früchte trägt. Und das Ende ist das ewige Leben aufgrund dieser Frucht. Gedenket doch der Gnade. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert an diese vorige Opferbereitschaft zugunsten des Glaubens an die Gnade Jesu. Dass den Gläubigen der Preis der Nachfolge trotz Verfolgung nicht zu hoch erschien, weil die Gnade der Erlösung einmalig und unvergleichlich ist. Und denken wir manchmal auch heute in das Leben unserer Gemeinde oder unseres eigenen hinein. Wir sind kaum noch willig, etwas zu dulden und zu leiden, um Jesu willen. Wir stehen mehr in der Anklage, dass die Leiden uns zu schwer werden und sie sollten eigentlich aufhören. Hier steht aber, ihr habt euch gefreut darin, als ihr Leiden empfingt durch die Nachfolge Jesu, weil ihr bei mir geblieben seid und erduldete etwas von anderen, die mich ablehnten oder zu der Zeit noch ablehnten, habt ihr euch sogar gefreut. Ihr wolltet die Leiden gar nicht missen. Weil nämlich ihr erfahren habt, dass die Erlösung in Christus so vielmal höher ist als das Leiden, das euch umgab. Ihr wolltet nicht loslassen von dieser Freude der Erlösung. Die war euch wichtiger als alles auf dieser Erde. Wir müssen das auch für uns mal so innerlich nachvollziehen und uns diesbezüglich abfragen, ob uns das genauso gegangen ist oder noch geht. Die Erlösung in Christus ist so allumfassend, dass sie alle Gläubige befähigt, in das Allerheiligste, ja in Gottes Gegenwart zu treten und in Christus ein Blutopfer zu haben, das alle Opfer zusammengenommen übersteigt. Die Hebräer wurden eingeladen. Es war ja die Urgemeinde. Es war ja die erste Gemeinde, die aus Juden bestand. Die Heiden kamen später hinzu. Aus Juden bestand. Sie erkannten, dass die Gnade Gottes in Christi alle Opfer, die sie je brachten, größer ist. Die Erinnerung geht zu den vorigen, den ersten Tagen des Glaubens zurück, wo diese Gemeinde im Schatten der Apostel 5 Verfolgungswellen erdulden musste. In Judäa wurden sie gejagt, wurden ins Gefängnis geworfen, wurden geschlagen, wurden getötet. Und sie werden daran erinnert, dass sie zu der Zeit dennoch freudig waren. Freudig. Um Jesu willen und der Gnade willen, die sie empfangen haben. Die jüdische Gemeinde litt bis zur missionarischen Aufgabe unter den Heiden, wo Paulus dann hinging, litt zunächst als jüdische Gemeinde, jüdisch-christliche Gemeinde, darum, dass sie Jesus als den Heiland erkannt und angenommen haben. Ich möchte mal kurz auf diese 5 Verfolgungswellen eingehen. Da gab es Drohungen. Drohungen, die sie angenommen haben, denen gegenüber sie sich nicht rechtfertigen wollten und den Glauben deswegen nicht verlassen wollten. Apostelgeschichte 4, die erste Verfolgungswelle, die über die gläubig gewordenen Juden ging zu Jerusalem. Da heißt es, als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie ein bis auf morgen, denn es war jetzt Abend. Aber viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig und war die Zahl der Männer bei 5000. Die Apostel wurden im Tempel zu Jerusalem festgenommen. Juden. Juden nahmen Juden fest. Die Gemeinde blieb aber zusammen. Und weitere Menschen konnten für Jesus gewonnen werden. Trotz der Verfolgung konnte der Herr hinzutun zu dieser Gemeinde. Trotz der Verfolgung konnten andere sehen, die Freude an Gott ist Kraft und Stärke. Sie hielten die Trübsal durch und mit den Aposteln blieben sie am Herrn. Drohungen und Bedrängnisse nahmen sie gern in Kauf. Ihr liest es in Vers 17, Vers 21. Sie wurden bedroht von den hohen Priestern. Und es wurde gesagt, auf dass es nicht weiter einreiße unter das Volk, lasst uns ernstlich sie bedrohen, dass sie hinfort keinem Menschen von diesem Namen sagen. Vers 21, sie drohten ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie peinigten, um des Volkes willen. Denn sie lobten alle Gott über das, was geschehen war. Ist das nicht wunderbar? Trotz der Verfolgung. Und wie jammervoll sind heute oft Christen. Bei der kleinsten Kleinigkeit brechen sie zusammen. Sie lobten Gott über allem, was da geschehen war. Denn der Mensch, der zuvor geheilt worden war, war ja über 40 Jahre alt, an welchem dieses Zeichen der Gesundheit geschehen war. Die zweite Verfolgungswelle, die war noch etwas stärker. Die ging nicht nur mit Drohungen ab, sondern mit Gefängnis. Apostelgeschichte 5, Vers 17. Und weitere, da heißt das, es stand aber auf der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, welches ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden voll Eifers und legten die Hände an die Apostel und warfen sie in das gemeine Gefängnis. Also das heißt, nicht nur in ein Gefängnis schlechthin, sondern in das schlechteste Gefängnis, da wo man die unterste Stufe des Gefängnisses hat, die letzten Leute reinwarf. Das erduldeten die Apostel. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Da sie das gehört hatten, gingen sie früh in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die mit ihm waren und riefen zusammen den Rat und alle Ältesten der Kinder von Israel und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener aber kamen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen wieder und verkündigten und sprachen, das Gefängnis fanden wir verschlossen mit allem Fleiß und die Hüter außen stehen. Vor den Türen aber, da wir auftaten, fanden wir niemand. Sie verwunderten sich, Gott hat ihnen geholfen. Und wenn wir Vers 28 dann weiterlesen, haben wir euch nicht mit Ernst geboten, dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen? Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt diesen Menschenblut über uns führen. Also Gefängnis und Bedrohung wurde ihnen gegeben. In Vers 40 aber heißt es, da fielen sie ihm zu und riefen die Apostel, stäubten, nachdem Gamaliel einen Rat gegeben hat, also lasst sie mal lieber laufen wieder, nicht, ist es von Gott, dann könnt ihr es sowieso nicht stoppen, ist es nicht von Gott, wird es untergehen. Da fielen sie ihm zu und riefen die Apostel, stäubten sie, also schlugen sie, ja, das heißt stäubten, ausstauben, und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in dem Namen Jesu und ließen sie gehen. Und dann kommt ein wunderbares Wort, und sie gingen traurig von des Priesters Angesicht. Fröhlich. Fröhlich. Jetzt merken wir, woran der Schreiber des Hebräerbriefes erinnern darf. Ihr habt das alles erduldet. All das, ihr wurdet da geschlagen, ins dunkelste Gefängnis gesteckt. Und ihr gingt fröhlich von des Hohen Rats Angesicht. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesu Christi. Das Evangelium, dass er der einzig wahre Erlöser ist. Sie behielten die Freude und den Sieg der Errettung in ihrem Herzen. Kann es gar nicht oft genug lesen. Fröhlich von des Rats Angesicht. Ist das nicht wunderbar? Und zwar deswegen fröhlich von des Rats Angesicht, dass sie würdig gewesen waren zu leiden. Oh, wie weit sind wir oft davon entfernt. Und wie weit waren die Hebräer vielleicht an diesem Punkt entfernt, dass man sie daran erinnern musste. Fröhlich, weil sie würdig waren, um Jesu Willen zu leiden. Ist doch wunderbar, kostbar. Die dritte Verfolgungswelle brachte sogar Tod. Nicht nur Schmähung, nicht nur Gefängnis, sondern sogar Tod. Apostelgeschichte 6, Vers 9 und weitere. Da standen etliche auf von der Schule, die da heißt, der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner und derer, die aus Zilizien und Asien waren und befragten sich mit Stephanus. Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er redete. Es war der Geist Gottes in ihm. Er hielt sich an seinem Heiland, den er kennengelernt hat, fest, an diesem geoffenbarten, einmaligen Opfer, das ihn befähigt hat, jetzt ins Allerheiligste zu gehen, den Zugang zum himmlischen Vater zu haben. Diesem Geiste kann niemand widerstehen. Da richteten sie zu etliche Männer, die sprachen, wir haben ihn gehört, Lästerworte reden, wider Mose und wider Gott. Sie konnten also nicht gegen die Weisheit Gottes und riefen Leute auf, die sich zu falschen Zeugen stellen ließen, um Lügen zu reden. Lügen zu reden. Und sie bewegten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und traten herzu und rissen ihn hin und führten ihn vor den Rat und stellten falsche Zeugen dar, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden, Lästerworte, wider diese heilige Stätte und das Gesetz. Stephanus wurde durch falsche Zeugen belastet mit Lügen belegt und zuletzt sogar gesteinigt. Das lesen wir dann in Vers 56, 57, 58 vom 7. Kapitel. Sie schrien laut, als sie ihn steinigten, bevor er getötet wurde, als sie ihn steinigen wollten. Sie schrien laut darüber, dass er gesagt hat, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er ist der Messias, glaubt an ihn. Sie schrien laut, hielten die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus, und steinigten Stephanus, der anrief und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, entschlief er. Also die Hebräer wurden daran erinnert, schaut, sogar bis zum Tod ging das. Und ihr konntet segnen. Ihr wart nicht aufgebracht. Ihr konntet sogar einladen mitten im Tod. Könnt ihr euch noch erinnern? Das sollte hier gesagt werden. Erinnert euch daran. Wovon ihr erlöst worden seid, was ihr bekommen habt, welche Kraft und Stärke, was ihr alles erdulden konntet, ohne aufzubegehren. Ja, sogar gefreut habt ihr euch darüber. Und wie sieht's heute aus? Wollte hier der Schreiber mitteilen? Viele von der Gemeinde erlitten dasselbe, was Stephanus erdulden musste. Sie wurden auch getötet. In der vierten Verfolgung, Apostelgeschichte 8, fand sogar eine Zerstreuung in die Länder statt. Man stieß die Menschen von sich. Sie mussten fliehen in andere Ortschaften. Ich lese mal Kapitel 8, Vers 1 und 3 nach dieser Steinigung des Stephanus. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem, und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Und Vers 3, Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Weiber und überantwortete sie ins Gefängnis. Vertreibung von Haus und Hof, von Freunden und Bekannten nahmen die Gläubigen in Kauf, weil die Gnade der Erlösung so überaus groß und wichtig war und ist. Dagegen war das andere alles klein. Und wie sah es später aus? Immer wieder die Rückfrage, weil es ja im Hebräerbrief so steht, die Aufrage erinnert euch, wie es war, wie sieht es jetzt aus? Heute braucht euch nur jemand schief angucken und schon seid ihr alle. Und damals habt ihr alles erduldet, wie kommt denn das? Was ist denn passiert im Herzen? Worauf verlasst ihr euch denn jetzt? Aber selbst diejenigen, die Haus und Hof verlassen mussten, von denen steht geschrieben, sie predigten weiter das Wort. In Vers 4. Sie predigten das Wort. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort. Sie trauerten dem Haus, dem Hof, den Freunden, den Verwandten nicht nach. Sie waren so erfüllt von der Freude der Erlösung, dass sie einfach am neuen Ort wieder weiterredeten von Jesus. Ist das nicht wunderbar? Diese Erinnerung brauchen auch wir. In der fünften Verfolgung ging es an die Substanz auch der Apostel und sie wurden zum Teil getötet oder ins Gefängnis gesteckt. In Apostelgeschichte 12, 1 bis 4, machte sich Herodes Agrippa auf, nahm viele der Gläubigen fest, beraubte sie ihrer Güter und Ehre. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Vers 1, um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den anderen Juden gefiel, fuhr er fort und fing auch den Petrus. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Rotten, je von 4 Kriegsknechten, ihn zu bewahren und gedachte ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Ja, nun ging es auch an die Apostel. Petrus, der geistliche Führer, wurde weggenommen, kam wiederholt ins Gefängnis. Bei allen Bedrängnissen und Prüfungen hielt aber die Gemeinde an der Gnade Jesu immer noch fest, obwohl sie zurück in das alttestamentliche Glaubensleben hätten fallen können und sagen, diese Entscheidung für Jesus und das Opfer, das ist uns zu schwer. Wir kehren zurück zum Tempel, wir machen wieder unsere Tieropfer, wir werden wieder mit dem Priester reden und wir werden das tun, was Gott Mose gesagt hat. Das andere ist uns zu schwer. Aber sie gingen nicht zurück. Sie blieben trotzdem bei Jesus. Warum? Weil sie in dieser Zeit erkannten, dass es nichts Höheres gibt. Wenn wir diese Gnade verlieren, haben wir alles verloren. Wenn wir nur das andere außerhalb dieser Gnade hier in dieser Welt verlieren, haben wir nichts verloren. Wenn wir Freunde verlieren, haben wir nichts verloren. Wenn wir Menschen verlieren, die uns nahestehen, haben wir nichts verloren. Wenn wir Güter verlieren, haben wir nichts verloren. Aber wenn wir Jesus und seine Gnade verlieren, haben wir alles verloren. Das wussten sie im täglichen Leben. Und darum trotzdem blieb das Wort lebendig unter ihnen, obwohl jetzt die Apostel auch bedrängt waren. Der eine wurde enthauptet, der andere war im Gefängnis. Sie kehrten nicht zurück zum alttestamentlichen Gottesdienst und gingen der Verfolgung nicht aus dem Weg. Das Wort Gottes, so lesen wir dann in Vers 24 des 12. Kapitels, aber wuchs und mehrte sich. Wunderbar. Verfolgung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Freude wurde immer größer. Die Abfrage im Hebräerbrief war da, ist es jetzt noch so? Lebt ihr jetzt noch so? Oder habt ihr die Erstlingsfreude der Erlösung vergessen? Denkt daran, an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurde, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so geht. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Werft dieses Vertrauen nicht weg. Der Apostel Paulus schrieb auch von der Tatsache, dass die Gnade in Jesus Christus größer ist als jedes andere Heilsangebot, aber stets der Verfolgung ausgesetzt ist. Stets. Mit anderen Worten, auch hier die hebräische Gemeinde, sie sollte sich nicht wundern, wenn das auch jetzt wieder stattfindet mit der Ablehnung und der Verfolgung. Es ist doch nichts Besonderes. Es ist doch nichts Neues. Es ist doch was ganz Normales. Nur wir sollen uns darin freuen im Herrn. Wenn wir das nicht mehr tun, dann leiden wir unter diesen Angriffen, Verfolgungen in dieser Welt. Verfolgungen sind immer da, weil dieses Heil in Jesus Christus allein dem Satan gefährlich wird. Nur dieses Heil in Jesus Christus ist dem Satan gefährlich und seinem Reich, weil er dadurch, wenn jemand dieses Heil in Christus annimmt, den Zugriff auf die Seelen verliert. Und weil er ihn nicht verlieren will, kämpft er Tag und Nacht dagegen. Also Verfolgung ist doch ganz normal. Wir erinnern uns an das, was wir gesagt haben aus dem Psalm 73. Nachdem der Psalmsänger aus dem Heiligtum kam, vor Gott stand, in der Erkenntnis wuchs, erleuchtet wurde. Ja, wenn ich nur ihn habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur ihn habe, dann brauche ich nichts anderes. Die Anfechtungen sind da, weil der Teufel weiß, dass wenn jemand auf das Evangelium eingeht, dann hat er den Zugriff auf diese Seele verloren. Die Unvollkommenheit nach dem Fleisch bei den Gläubigen kann nicht mehr dann von ihm zu einem Anklagepunkt erhoben werden, weil sie nämlich die höhere Vollkommenheit nach dem Geist durch Jesus Christus erlangt haben. Natürlich haben auch Christen dann immer noch Schwachheiten. Sie fallen manchmal in Schwachheiten, aber diese Punkte können nicht mehr zur Anklage kommen. Weil der Herr sagt, ich sehe nur die höhere Gerechtigkeit, ich sehe gar nichts anderes mehr. Was darunter geschieht, sehe ich gar nicht mehr. Und da kommt der Teufel vergebens mit seinen Anklagen. Hast du gesehen, der ist schon wieder gestrauchelt. Der hat nicht ganz die Wahrheit gesagt, der hatte nämlich Angst. Ich sehe nur die höhere Gerechtigkeit, das andere sehe ich nicht mehr, sagt der Herr. Der Teufel ist out. Er kann nichts mehr ausrichten. 2. Timotheus 3, Vers 10 bestätigt ja auch der Apostel Paulus, dass Timotheus, ja sein geistlicher Ziehsohn, auch in diese Wege hat sich ziehen lassen. Dass er nicht ausgekniffen ist, wenn es um Verfolgung, Verachtung, Ablehnung ging, sondern er blieb bei seinem Heiland und freute sich darin und konnte dadurch sogar ein Segen für andere werden. Wie sagt der Apostel Paulus hier, Vers 10? Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen. Bist du auch nachgefolgt? Meinen Leiden, welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonien, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug. Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und dann geht es weiter, diese Erkenntnis. Man könnte sagen, lieber Timotheus, liebes Kind Gottes, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, die müssen Verfolgung leiden. Also warum wundert ihr euch? Alle, die gottselig leben wollen in Christus, die müssen Verfolgung leiden. Das ist etwas Fremdes in dieser Welt. Das kann von dem Reich dieser Welt überhaupt nicht geduldet werden. Aber, sagt der Apostel Paulus, aus allem hat mich der Herr befreit. Ich bin bei ihm geblieben und dadurch wurde ich befreit. Und über diese Befreiung konnte er sich nur freuen. Darum sprach er dem Timotheus auch zu, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir vertraut ist, bleib da drin. Geh nicht davon weg. Und Vers 15, weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Du wirst immer Hoffnung in Gottes Wort haben. Die Hebräer wurden gefragt, wie sieht es jetzt aus mit euch? Denkt mal an die ersten Tage. Ist es immer noch so lebendig bei euch? Überwindet ihr immer noch? Das ist ja die Not auch der Gemeinden oder Gemeinde in unseren Tagen. Darum sucht man so viele Alternativen, weil man nicht mehr die Freudigkeit trotz aller Leiden im Herzen trägt. Dann sucht man ein sanftes Ruhekissen. Die eine Gemeinde gefällt mir nicht, da ist ein Bruder irgendwo schräg. Dann gehe ich einfach in eine andere. In eine andere, na da stimmt ja dies auch nicht. Dann gehe ich in eine dritte. Und da finde ich auch wieder was. Na, so ganz in Ordnung sind die ja alle nicht. Ich bin der Einzige, der noch in Ordnung ist. Geht man eine vierte, und in eine fünfte. Und so wandern viele zwischen den Welten, sind nirgends zu Hause, weil sie nicht mehr mitleiden wollen. Sie wollen nur noch Freude erleben, nicht mehr mitleiden. Aber Leiden um Christi willen ist uns geboten. Das gehört einfach dazu. Und ich habe sehr viel manchmal gelitten, auch unter Brüdern. Aber das hat mir geholfen, weil ich die Leiden letztlich dann aus des Herrn Hand angenommen habe. Und dann konnte ich eigentlich im Nachhinein den Brüdern nur noch die Hand schütteln. Danke für die Leiden, die du mir verursacht hast. Denn ich habe viel gelernt dadurch. Ich bin stärker geworden im Herrn. So könnte man dann sagen. Das gehört doch einfach dazu. Leiden dulden, nicht aus dem Wege gehen, nicht den anderen geistlich übers Knie legen und durchwalten, sondern für ihn beten und selbst die Leiden dulden. Das bringt uns voran. Das ist uns geboten. Und aus diesem Zeugnis wird wieder eine Stärkung für den Nächsten. Verstehen wir? Wir sind oft weit entfernt. Wir wollen ein Wohlstandsevangelium in unserer Zeit haben. Etwas, was uns streichelt, was uns wohltut, was uns so umsorgt. Wie oft höre ich, liebe Geschwister, ich kann es manchmal gar nicht mehr hören. Gebete um Liebe und Liebe und nochmal Liebe. Dabei sollten die, die da beten, die Ersten sein, die das von Herzen tun und zeigen und nicht von anderen erwarten. Sie sollten zeigen, dass sie mitten im Leiden lieben können. Dass Jesus mitten im Leiden sie geliebt hat. Denn er liebte uns, als er vom Kreuz runtersprach, Vater, vergib ihnen. Mitten im Leiden liebte er sie. Und als dieser reiche Jüngling vor ihm stand und alles erzählte, was er so Gutes gemacht hat, schaut er ihn an und sagt, ja, und liebte ihn. Er wusste, er hat ja alles falsch gemacht, ne? Aber er liebte ihn. Und der hat so erzählt von seinen guten Taten, was er alles vollbracht hat. Und so sollen wir auch lieben. Dann kommt die andere Liebe von selbst. Da brauchen wir gar nicht so immer um Liebe und Gemeinschaft zu beten. Selber sind wir gefordert. Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. An die Galater schrieb auch der Apostel Paulus durch den Geist Gottes, von der Gnade und Hoffnung, die allein durch Jesum Christum kommt und nicht durch das Gesetz, und sagt zu ihnen, die aus ihren eigenen Gedanken heraus an der Gnade langsam vorbeigingen und wieder ins Gesetz zurückfielen, stellte gleichsam die Frage, wer gab euch den Geist des Vaters. Wodurch habt ihr ihn bekommen? Weil ihr so gute Menschen seid? Durch eure guten Werke habt ihr deswegen den Heiligen Geist verdient und bekommen? Also es war richtig so ein bisschen provokant, damit die Gläubigen wieder aufwachen und sich erinnern, wodurch sie das wirklich bekommen haben. Dass es die Gnade war und kein Verdienst. Hier heißt es, das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Durch euren Fleiß, durch eure guten Taten seid ihr deswegen beschenkt worden? Oder weil ihr an Jesus glaubtet, an das vollkommene Opfer Gottes in seinem Sohn? Seid ihr denn so unverständlich, wird die Frage weiter aufgeworfen? Im Geist, also im Heiligen Geist, habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Wieder diese Frage wie an die Hebräer. Was habt ihr denn früher alles erduldet? Und habt euch sogar gefreut? Habt ihr denn das alles umsonst erduldet und erlitten? Ist denn das jetzt anders geworden? Es sei denn, es ist wirklich umsonst. Und es hat sich nicht gelohnt, Jesus Christus im Herzen aufzunehmen. Dann war es wirklich umsonst. Der euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch, tut er es denn durch des Gesetzes Werk oder durch die Predigt vom Glauben? Erinnert euch daran. Wollt ihr jetzt zurückfallen in das Alte? Die hebräische Gemeinde sollte also daran erinnert werden, dass durch Jesu Blut erstmalig überhaupt eine lebendige Hoffnung in ihr Leben getreten ist. Zuvor war nur eine Hoffnung, aber keine lebendige vorhanden. Zum ersten Mal durch das Opfer Jesu war in ihnen etwas lebendig geworden, das Bewusstsein, ich lebe ewig. So wie ich mich rückwirkend immer über unseren Bruder Karl-Heinz Hennig freue und diesen Ausspruch noch immer im Ohr und im Herzen habe, als er sich einer Krebsoperation unterziehen musste. Und nun konnte man eine Totaloperation durchführen oder nur eine halbe. Und der Professor fragte ihn, Herr Henning, wie lange wollen Sie leben? Und er sagte, Herr Professor, ich lebe ewig. Ja, das ist wunderbar. Zum ersten Mal durch das Opfer Jesu wussten sie, dass sie ewig leben in der Gegenwart Gottes. Und das meint hier der Schreiber des Hebräerbriefes, Vers 34. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst doch eine bessere, als die ihr wisst, als die ihr erkannt habt, als die ihr gemerkt habt, dass ihr bei euch habt eine bessere und bleibende habe, nämlich die vom Himmel ist und die im Himmel ist und dass ihr ein Zuhause im Himmel habt. Darum konntet ihr das alles erdulden. Brauchtet euch gar nicht aufregen. Das brauchen wir. Wenn wir von Erweckung sprechen, liebe Geschwister, ist das nicht so zu verstehen, dass Gemeinden an Zahlen wachsen, sondern dass die Gemeinde zu dieser Gewissheit zurückkehrt und weiß, was sie in Jesus hat. Das ist Erweckung. Wo das geschieht, wird die Gemeinde, muss nämlich erweckt werden. Nicht die tote Welt. Die soll das Zeugnis sehen an der Gemeinde, dass es sich lohnt, überhaupt Jesus zu folgen. Die Gemeinde muss erweckt werden. Indem sie nämlich zurückkehrt zu dieser Freude. Mitten in der Verfolgung weiß ich, ich habe Jesus, ich habe das ewige Leben. Mir kann überhaupt nichts geschehen. Ich kann nichts verlieren. Früher dachte ich so, na, das ist ja eine ganz schöne Aussage. Wenn das jemand liest, erschrickt er, was der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern. Er sagt, habt keine Angst vor denen, die euch nur den Leib nehmen können. Denn danach können sie nichts mehr tun. Was? Das ist aber eine Rede, ne? Hab keine Angst vor denen, die nur den Leib tot machen können. Hab keine Angst. Danach können sie nichts mehr tun. Was ist das für ein Satz? Das ist die Realität des Glaubens in Christus. So wie wir es hier gelesen haben. Weil ihr wisst, dass ihr in euch eine bessere Habe habt, wo der Feind niemals ran kann. Habt also keine Angst, irgendwas zu verlieren. Das ist Glaube an Gott. Das ist lebendiger Glaube. Lebendige Hoffnung. Vor Jahren gab es ja mal so ein religiöses Angebot, weil die Menschen auf der Suche sind, aber sie wollen nicht dieses einmalige Opfer annehmen, auf der Suche sind nach Geborgenheit. Da wurde ja mal eine Ausstellung eröffnet über Altäre, vor denen 66 Altäre zum Niederknien. Da hat man also Altäre aus aller Welt, aus allen Religionen, Schattierungen geholt, um sie aufzustellen in einem großen Raum. Und jeder durfte mal ausprobieren, ob er glücklich wird, wenn er an so einem Altar niederkniet. Und die wurden dann von den jeweiligen Religionsvertretern oder Schamanen extra auch noch geweiht, mit Energie aufgeladen. Und jetzt durfte die Bevölkerung dorthin gehen und sehen, welcher Altar ihnen denn nun wohltut. Alle am Kreuz vorbei. Irgendein Altar nehmen wir. Und in der Mitte war dann ein freier Raum, ein Raum dagelassen, um dort ein Erlebnis darzustellen, zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Dort sollte ein Medium verheiratet werden mit einem Geist. Ja, da sollte man sehen, wie schön das ist, wenn man so an den verschiedenen Altären niederkniet, dann kommt man in Bezug mit diesen Kräften. Wenn man dem einmaligen Opfer in Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha nicht vertraut, dann kommt man in solche Sphären. Und damals waren sogar viele erschrocken darüber, dass der bekennende Christ, Herr Rau, diese Ausstellung eröffnete. Nun gut, er war Ministerpräsident von Niedersachsen. War vielleicht ein öffentliches Amt. Aber ich weiß nicht, ob man das als wiedergeborener Christ dann machen sollte. 66 Altäre zum Niederknien, die mit irgendwelchen Energien aus den Religionswelten gefüllt sind, einzuweihen und zu eröffnen, dass man da seine Erfahrungen macht. Auch in der heutigen Zeit sucht man viele Künste und kommt weiter von dem Ziel. Das letzte Wort darin war ja in Vers 35, werft doch euer Vertrauen nicht weg. Bleibt doch bei dem Ersten, was ihr erlebt habt mit Christus. Verändert das nicht. Bleibt in dieser Freude. Werft euer Vertrauen nicht weg, denn die Belohnung bleibt auch gleich. Die große Belohnung, in den Himmel zu kommen. Das bedeutet doch dieses Wort, dass die hebräische Gemeinde bei der angebotenen Gnade in Jesus Christus allein bleiben sollte. Weder Gesetz noch Rückfall in die Sünde sollte und soll neu zugelassen werden. Jesus allein, er verkündigte den Israeliten, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus allein, das verkündigte dann später auch der Apostel Paulus in dem Brief an die Korinther, indem er nämlich auch von sich sagte und denen, die im Auftrag Jesu unterwegs sind, 1. Korinther 2,2, wir wollen nichts wissen unter euch als Jesus Christus allein, den Gekreuzigten. Sonst wollen wir gar nichts wissen. Um den geht es nur. Alles andere, was ich dabei mischen will, wollen wir nicht zulassen. Jesus Christus allein, den Gekreuzigten, der für die Sünde gestorben ist. Auch an die römische Gemeinde bezeugte der Apostel Paulus diese Seligkeit und das ewige Leben allein an und durch Christus. Einige Verse lese ich noch daraus aus Römer 3, Vers 24. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. In Vers 25, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Dass er Sünde vergibt, welche bisher nicht weggenommen werden konnte, durch nichts, geblieben ist unter göttlicher Geduld. Vers 26, auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus. Allein. Diese Botschaft, die kam immer wieder rüber. Dieses allein, das genügt. Darin besteht, darin seid ihr froh, darin seid ihr überglücklich. Darin könnt ihr alles erdulden, was in dieser Welt auch vor sich geht, wenn ihr darin bleibt. Vers 28, So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke. Allein, dieses Wort hat Luther eingefügt, durch den Glauben, gerecht werde durch den Glauben. Den Glauben an dieses Opfer, das Gott in Jesus Christus gebracht hat. Denn Jesus Christus hat allein Unsterblichkeit. Er allein. Deswegen müssen wir uns an ihn halten. Er hat allein Unsterblichkeit und somit, weil er Unsterblichkeit hat, Gewalt und Macht über alles und über alle. 1. Timotheus 6, 15 bis 16. Die Seligkeit, auf die geht es zuvor ein in diesen Versen davor, Vers 15. Welche wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Die Belohnung der Treue ist also die Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit und die völlige Erlösung von den Leiden und Begrenzungen und den Todesempfindungen in dieser Zeit. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, lesen wir schon im 21. Kapitel im Vers 4 dieses Resultat, diese Feststellung, dass wirklich alles verschwindet, was uns jetzt auch noch anficht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die werden aber zuvor geweint, hier auf der Erde. Ja, deswegen werden sie ja abgewischt, die sind ja da. Auf der Erde wird noch manche Träne geweint, das heißt mit anderen Worten, noch manche Verfolgung zu erdulden sein. Manches Schwere wird uns noch hier ereilen, aber wir werden aus allem erlöst werden und Gott selbst wird uns trösten. Abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid wird sein, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und im 22. Kapitel, Vers 3 bis 5 steht, es wird kein Verbanntes mehr sein. Der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein, im himmlischen Jerusalem, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sehen sein Angesicht, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht da sein. Und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Belohnung heißt also ungetrübtes Leben in der Liebe, in der Freiheit und der Anbetung der Herrlichkeit Gottes, den Vater der Gnade, den Vater der Gnade in Jesus Christus. Johannes durfte deswegen triumphierend sagen, wir sind Gottes Kinder, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden sehen, wie er ist. Darum gedenkt an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.